Susanne, früher war es so gewesen, dass wir in der Sprechstunde vorwiegend jugendliche Kinder, aber auch Erwachsene mittleren Alters hatten. Aber die Patienten werden älter, erfreulicherweise.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, früher war es so gewesen, dass wir in der Sprechstunde vorwiegend jugendliche Kinder, aber auch Erwachsene mittleren Alters hatten, aber die Patienten werden älter, erfreulicherweise.
Erfreulicherweise, das ist richtig, aber die Probleme sind andere, muss ich dir sagen. Das heißt, wenn wir die Medikation von Quartalskontrolle zu Quartalskontrolle abfragen, kommen Medikamente dazu, die wie bei jeder, ich sag mal, hausärztlichen Praxis, Blutdrucktabletten und dann kommt dann auch gerne mal, oder ich sag mal, Cholesterintabletten kommen noch dazu. Und dann bekomme ich gerne noch mal die Frage gestellt, darf ich überhaupt Aspirin nehmen? Denn es war ja, wissen wir, die Notfallausweise waren ja früher so konzipiert, ich schreibe das gar nicht mehr rein. Kein ASS, keine IM-Injektion, auch das hat sich ja mittlerweile geändert nach der Corona-Impfung, muss man sagen. Da gibt es andere Maßnahmen, die wir ergreifen müssen. Aber Aspirin in der Minidosierung mit 100 Milligramm ist ja durchaus, was wir mittlerweile gut kennen bei unseren älteren Patienten, die Blutdruckprobleme haben, die etwas zur Blutverdünnung haben, Atherosklerose an den Halsschlagadern haben oder aber auch viel weiter gehen müssen, die Frage sich stellt, noch ein bisschen mehr Blutverdünner zu nehmen. Ne?
Aber du hast es angesprochen, die Hämophilie schützt nicht vor Arteriosklerose, das heißt die, in Anführungszeichen, Verkalkung der Gefäße, der Arterien.
Da gibt es ja eine Arbeit, das war übrigens meine Doktorarbeit, das war aber die erste, einer der Publikationen, die, da war die Carmen Escoriola mit tatkräftig dabei und die Frau Professor Lova Göttel hat uns dabei begleitet, die hat multizentrisch Daten eingesammelt, hämophile Patienten und hat gleichzeitig die Thrombophilie-Marker untersucht. Und dabei haben wir festgestellt, dass die Patienten, die zusätzlich zu ihrer Hämophilie einen Thrombophilie-Marker haben, entweder später bluten und oder weniger bluten. Das bedeutet, das Gleiche gilt natürlich, wenn du ins Alter kommst, natürlich dann dementsprechend, je nachdem, ob du, es gibt ja mittlerweile, wissen wir, auch andere Blutungstendenzursachen, aber dass das uns tatsächlich nicht schützt. Das heißt, auch ein hämophiler Patient kann durchaus thrombophile Marker mit haben. Das heißt, er ist dann tatsächlich im Alter dann auch nicht genauso, aber zumindest auch gefährdet, einen Schlaganfall, eine Thrombose zu bekommen, Atherosklerose zu bekommen,
Herzinfarkt
zu bekommen. All diese Dinge sind ähnlich, nicht gleich, will ich mal sagen, aber zumindest ist das Risiko vorhanden.
Einem Gerinnungsgesunden würdest du dann ein blutverdünnendes Medikament geben. Wie machst du es bei dem Patienten mit Hämophilie?
Genauso, aber jetzt kommt das Aber, dass der Patient dann dementsprechend auch mit seinem Faktor 8 oder Faktor 9 dementsprechend annähernd gerinnungsgesund eingestellt werden sollte, müsste, damit dann die Blutverdünner nicht zu einer Blutung führen. Denn das, was wir nicht wollen, ist, angenommen, der Patient spritzt nicht regelmäßig, bekommt dann zusätzlich Aspirin oder einen anderen Blutverdünner, dann haben wir auf der einen Seite die schwere Hämophilie A, der Faktor 8 ist unter 1%, sage ich jetzt einfach mal. Und dann setze ich ja mit meinem Blutverdünner, je nachdem, wo die ansetzen, bei der Aspirintablette sorge ich dafür, dass die Blutplättchen nicht sofort zusammenkleben können, also aggregieren nennt man das Ganze, also die kleben dann nicht dementsprechend zusammen. Das heißt, die primäre Hämostase ist gestört. Wenn die sich schneiden, blutet es schneller, sich rasieren, blutet es schnell. All diese Dinge können eben schneller auftreten. Habe ich noch ein etwas, ich sag mal, potenteres Blutverdünnungsmittel, wie zum Beispiel die neuen Antikoagulantien, das heißt, Das war früher, hatten wir das sogenannte Marcomar. Mhm. Aber mittlerweile habe ich ja die neuen Antikoagulantien, die ebenfalls im Gerinnungssystem eingreifen und zusätzlich an einem anderen Schenkel ebenfalls zu einer Blutverdünnung. Das heißt, das Blut ist insgesamt dünner. Mhm. Das heißt, Faktor 8 ist niedrig. Und dann greife ich noch im System noch woanders ein. Das heißt, ich habe an zwei Stellen, wo eben das Blut zu dünn ist. Mhm. Und da muss ich zumindest dafür sorgen, dass die Hämophilie gut eingestellt ist.
Du hast es gerade gesagt, es sind zwei unterschiedliche Schenkel der Blutgerinnung, wo das angreift. Das heißt, es reicht nicht, den Patienten mit Hämophilie einfach Hämophilie-Patient sein zu lassen, sondern wir wollen an einem anderen Schenkel ansetzen für unsere Therapie. Okay. Jetzt könnte man ja sagen, okay, jetzt hat dieser Patient schon wieder eine Blutungsneigung, das ist angesprochen mit Rasieren, Schneiden. Mhm. Bluten die denn vermehrt ins Gelenk ein?
Das habe ich tatsächlich nicht gesehen bei diesen Patienten. Sie bluten nur deswegen ins Gelenk mehr ein. Und das ist tatsächlich, ich will nicht sagen Faktor 8 spezifisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich mir jetzt ganz viele Marcomar oder DOAC, also die direkten oralen Antikoagulantien angucke, diese Patienten, die tatsächlich die Medikamente bekommen, wenn sie einen Schlaganfall hatten, wenn sie eine Thrombose hatten. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, die bluten nicht vermehrt ins Gelenk ein. Die haben muskuläre Blutung, das heißt, sie haben großflächige Hämatome. Aber diese typischen Gelenkblutungen, die sehen wir tatsächlich bei Faktor 8, Faktor 9, aber auch bei angeborenen milden oder zum Beispiel beim Faktor 7-Mangel, beim Fibrinogenmangel, da sehen wir es auch. Das heißt, wenn ich aktiv dahergehe und diese Faktoren vermindere, dann habe ich das Problem nicht an den Gelenken. Hm. Spannend eigentlich.
Ja, aber da stimme ich ja voll zu, das sehe ich genauso. Diese Gelenkblutungen, die sind wirklich was Spezifisches für Hämophilie und die Erkrankung, die du eben genannt hast. Mhm. Und eben nicht für die Patienten, die keine Gerinnungsstörung haben, aber diese Medikamente zur Vorsorge nehmen.
Genau. Mhm. Aber diese Patienten haben eben vermehrt, wenn wir sie mit der Hämophilie, wenn wir die Hämophilie nicht behandeln, vermehrte großflächige Hämatome. Und da dürfen wir nicht vergessen, da kann es eben passieren, wenn sie dann leicht stürzen sollten, kann es dann zu einer vermehrten inneren Blutung kommen. Mhm. Und das kann man schlecht dann einschätzen. Mhm. Deswegen sind wir so hinterher, dass wir sagen, bitte, dass die Patienten dann auf jeden Fall ihre Prophylaxe auch einhalten.
Mhm. Apropos innere Blutung, wenn die Patienten mit Hämophilie auf die Welt kommen, haben die erstmal ein erhöhtes Risiko vielleicht für eine Blutung im Gehirn oder im Schädel, also eine intrakranielle Blutung. Und dann ist es ja auch so, dass generell dieses Risiko bei älteren Menschen erhöht ist. Und man geht ja davon aus, dass es immer wieder so kleinere Blutungen gibt, die so gar nicht mitbekommen werden. Also die meisten haben das vielleicht im hohen Alter, ohne dass man das mitbekommt. Nur bei diesen Patienten kann es fatal sein.
Ja, erst einmal sind die Gefäße, ich sage einfach mal, fragil. Das heißt, die sind brüchiger, also so kann man es aber durchlässiger. Mhm. Das heißt, die Gefahr, dass, ich sage mal, kleine Stöße dann zu Irritationen führen, das heißt, das Blut tritt dann schneller aus den Gefäßen aus. Und dann noch zusätzlich mit der Hämophilie, das kann fatale Folgen haben. Deswegen ist es umso wichtiger, dass Patienten im höheren Alter sehr wohl auf ihre Prophylaxe achten. Ich erlebe ganz viele hämophile Patienten, die mir dann mitteilen, naja Gott, meinem Gelenk geht es stabil, gut oder schlecht. Was soll denn da noch passieren? Ich bewege mich gar nicht so viel. Dann sage ich, ja, aber denken Sie doch mal nach, dass kleinere Erschütterungen gegebenenfalls zu einer Hirnblutung führen können. Und das hätte fatale Folgen für den Patienten, muss ich dir sagen.
Da sehe ich ja ein Thema, was ich bei älteren Leuten generell sehe, dass, also amüsant formuliert, sie werden wieder zu Kindern und es tritt eine gewisse Vergesslichkeit ein oder manche Sachen werden einfach wichtiger erachtet als sie, als andere Sachen. Bestes Beispiel, ich hatte mal eine Patientin in der Sprechstunde gehabt, nee, das war im Krankenhaus damals noch, ne? Und die sollte ihre Medikamente von zu Hause mitbringen und die hatte ein großes Einwegglas und hat ihre ganzen Medikamente einfach da reingetan und hat sich dann jeden Tag ein paar rausgenommen und die genommen.
Oh Gott.
Und das ist natürlich ein Extremfall, nur es kann durchaus sein, dass vielleicht der ein oder andere Patient dann durchaus mal vergisst, die Medikamente zu nehmen oder dass er nicht mehr so sicher ist, sich die Spritze selbst zu geben.
Und deswegen ist es da genauso wichtig, wie wir es bei den Kindern haben mit dem Homecare, dass wir da frühzeitig den Homecare mit ins Boot holen und den auch als Unterstützung für die Patienten mitgeben. Gar nicht mal, weil wir der Meinung sind, der Patient ist nicht in der Lage, sich zu spritzen. Und ich sage, die Wehensituation wird schlechter. Und man wird so ein bisschen, naja, ich sitze eher auf der Couch, ist nicht so schlimm, dann wird die Spritze eben weggelassen. Und glaube auch einfach mal, dass man mit dem Homecare nochmal eine gute Unterstützung hat, dass die Spritzen regelmäßig gegeben werden.
Wie ist das mit anderen Erkrankungen? Nehmen wir jetzt mal so diese klassischen Wohlstandserkrankungen, Diabetes zum Beispiel.
Du, das wird genau, das ist nicht, das wird, das ist genauso häufig anzusiedeln wie bei Menschen, die keine Hämophilie haben. Da. Und da gilt es genauso. Ich sage immer, der Patient muss so behandelt werden, als wenn er keine Hämophilie hätte, mit einem Aber, weil wir uns dann dementsprechend um die Hämophilie kümmern, damit eben diese Therapie adäquat an den Patienten gegeben werden kann. Weil es kann ja nicht sein, dass wir Patienten, die eine Hämophilie haben, schlechter versorgen mit Blutverdünnern als Patienten, die keine Hämophilie haben. Und deswegen sage ich immer, bitte, was würden Sie tun, wenn der Patient keine Hämophilie hätte? Und dann bekommst du eben eine ganz klare Ansage, oft von den Mitkollegen, dass sie sagen, also beim Patienten ohne Hämophilie machen wir folgende Dinge. Zum Beispiel, es gibt einen Herzkatheter und da wird zum Beispiel ein Stent eingesetzt, dann werden bestimmte Loading-Dosis. Loading-Dosis bedeutet, das heißt, man gibt dem Patienten eine etwas höhere Dosis an Blutverdünnern für den Moment, wenn der Stent eingesetzt wird. Und dann für den weiteren Verlauf, zum Beispiel über ein halbes Jahr, zwei Blutverdünner. Und dann geht man eben nach einem halben Jahr raus und gibt dann nur noch einen Blutverdünner. Damit will ich nur sagen, er muss um den Zeitraum, wenn dieser Stent eingesetzt wird, auch gut eingestellt sein mit den sogenannten Hämophilie-Produkten.
Und bei allen anderen Erkrankungen, wo eben nicht das Gerinnungssystem in irgendeiner Form beeinflusst wird, wo es kein invasives Verfahren wie ein Herzkatheter gibt, da werden die genauso behandelt wie alle anderen auch?
Genauso. Das heißt, es gibt kein Ausschlusskriterium, den einen oder anderen Patienten nicht mit Cholesterinsenker oder Fettsenker oder wie auch immer zu versorgen. Das gibt keinen Grund dafür.
Ein Thema habe ich noch und das ist Schmerzmedikation. Ältere Menschen haben grundsätzlich wahrscheinlich mehr Schmerzen als jüngere Menschen. Das heißt, sie brauchen irgendeine Hilfe dort. Und ob es jetzt Medikamente sind oder eben andere Maßnahmen. Nur wird immer ganz gern im Alter oder bei Patienten, sagen wir es mal so, Alter ist falsch formuliert, so etwas wie Ibuprofen gegeben. Und Ibuprofen ist zum einen nicht gut, weil es vielleicht kleinere Blutungen im Magen verursachen kann bei dauerhafter Einnahme. Im Alter reagiert der Körper auch anders. Das heißt, andere Organe können auch eher schnell beschädigt werden durch Ibuprofen. Und da sehe ich ja so ein doppeltes Risiko bei diesen Patienten. Was machen wir mit denen?
Gebe ich dir recht. Oft ist es ja so, dass wir für die antientzündliche Situation dann schwer auf andere Medikamente zurückgreifen können. Vielleicht ist es da, dass wir kurzweilig den Entzündungsprozess unterbrechen. Ich glaube, das hat keinen großen Einfluss auf die Gerinnung per se, wenn wir sagen, wir behandeln Patienten für einen kurzen Moment, 5 Tage, 7 Tage und gehen dann über und behandeln ihn dann mit anderen Schmerzmedikamenten, die eben nicht auf die Gerinnung einen Einfluss haben. Aber da muss ich dir sagen, da scheuen sich viele Patienten davor, weil eine Ibo, daran sind sie gewöhnt, sie zu nehmen, oder eine Voltaren, aber alles andere, da haben die tatsächlich Respekt, aber auch, wenn du dann andere Morphinderivate dann nehmen müsstest, wie zum Beispiel Oxycodon oder ein Pflaster aufkleben müsstest und solche Sachen. Ich habe leider Gottes, und deswegen bin ich ja so froh, dass die Schmerzleitlinie irgendwann mal tatsächlich mal herauskommt. Es ist tatsächlich schwierig, einen guten Schmerztherapeuten zu finden, der das Ganze mit begleitet, sodass wir Behandler oft notgedrungen uns in dieses Thema eingelesen haben und gesehen haben, was ist das richtige Medikament für den Patienten. Und ich kann dir sagen, es ist tatsächlich individuell zu sehen. Du kannst nicht das Schmerzmittel für den Patienten geben. Deswegen erwähne ich es gerade auch so, dass ich sage, manchmal hilft es für eine kurze Zeit doch, Ibuprofen zu geben. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, dass man das geben kann, aber auch den Patienten gut aufklären muss, ihn gut mit einem Magenschutz versorgen muss. Das heißt, er muss ganz, ich sag immer, adhärent auch verstehen, warum der Magenschutz an dieser Stelle gegeben werden muss. Das nicht auf nüchternen Magen zu nehmen, all diese Dinge sind ganz wichtig in der Aufklärung und auch in dem Bewusstsein des Patienten zu sehen.
Mhm. Im Alter werden Menschen unsicherer. Sie stürzen eher mal.
Ja.
Und das ist sicherlich auch ein großes Risiko. Man kann sich Knochen brechen, Thema Osteoporose.
Ja.
Und es kann natürlich zu vermehrten Blutungen kommen. Insofern ist es schon wichtig, diese Substitution dann auch fortzuführen. Aber es ist meiner Meinung nach auch wichtig, dass diese Menschen noch mal intensiv auch, sei es jetzt durch eine Gymnastiktraining, Trainingstherapie oder Physiotherapie, geschult werden, damit es eben nicht zu vermehrten Stürzen kommt oder sie sich in der entsprechenden Situation entsprechend abfangen können.
Gebe ich dir recht. Das bedeutet aber auch andererseits, wir müssen noch mehr in die Prävention gehen. Das heißt, wir müssen noch viel, viel früher anfangen, die Patienten ein Bewusstsein dafür zu geben, dass sie frühzeitig in ein Training reingehen. Wie gehe ich damit um, wenn ich unsicheren, also der Boden ist nicht ganz ebenerdig, wie fange ich mich ab? Wie, also es sind ganz verschiedene Dinge, die man schon früher besprechen sollte und nicht erst dann, wenn es in der Situation ist. Und ich glaube, dieses Bewusstsein müssen wir immer mehr dem Patienten mitgeben. Es ist schwierig einzusehen, etwas zu tun, wenn es nicht notwendig ist, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen. Ich kenne das von mir selber und ich muss dir sagen, ich habe jetzt tatsächlich auch mit einem Training angefangen, um tatsächlich sicherer zu gehen. Ich glaube, du hast das auch schon gesehen. Ich bin deutlich sicherer.
Schneller.
Und kann auch mittlerweile die Treppen rauf und runter gehen, ohne mich am Geländer festzuhalten. All diese Dinge sind tatsächlich wichtig im Alter, ja, damit man einfach im Alter sicherer ist. Ne?
Genau. Und dann vielleicht auch zu Hause ein paar Sachen ändern, wie die Teppiche, die ausgerollt auf dem Boden liegen. Das sind alles Stolperfallen, niedrige Tische, dass man da eben aufpasst und Vorsorge betreibt.
Genau, Vorsorge betreibt und sich nicht dafür auch schämt, dass man eben Dinge auch tun muss, sage ich mal. Ne?
In so einem Nebensatz hatte ich das Wort Osteoporose eben genannt. Also, das ist sicherlich ein Thema generell, ob es jetzt für die Hämophilie ein Thema ist. Wir sehen das schon wahrscheinlich häufiger als in der Normalbevölkerung. Ich frage mich, ob wir tatsächlich häufiger auch Brüche sehen. Das wissen wir heute noch nicht. Dass die große Gefahr der Osteoporose ist ja, dass es zu frühzeitigen Knochenbrüchen kommt. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Patienten, der das auch hat, aber ist es statistisch wirklich mehr, als wir das in der Normalbevölkerung haben?
Du meinst kann Osteoporose?
Die Osteoporose und diese osteoporosebedingten Knochenbrüche.
Also du weißt, du, dass ich habe ja nun viele, viele Vorträge auf vielen Kongressen diesbezüglich gehört. Hat die Osteoporose nicht oft was damit zu tun, ob sich die Patienten bewegen?
Ja.
Ich weiß oft nicht, ob das, es wird ja oft diskutiert, hat das was mit dem Faktor 8 zu tun, hat es nicht mit dem Faktor 8 zu tun. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich der reine Faktor 8 ist mit Osteoblasten und Osteoklasten. Weißt du, dass der Abbau und der Aufbau des Knochens, wo Faktor 8 eine Rolle spielt. Ich glaube ganz ehrlich, es hat was mit Bewegung zu tun. Ich habe mal für Spaß tatsächlich bei mir mal geschaut, was meine Knochendichte macht. Ich habe eine exzellente Knochendichte.
Kombinieren.
Ja, ist auch so. Aber ich bewege mich auch den ganzen Tag. Ich bleibe nicht sitzen und ich das stetige Bewegen, glaube ich, ist einer der größten Schutzmaßnahmen, die wir dem Patienten mit auf den Weg geben müssen.
Genau, da bin ich komplett bei dir. Und so kann man eben auch eine Osteoporose vorbeugen. Und das Gute in dem Fall ist ja, die Osteoporose betrifft ja Männer im Schnitt 2 Jahrzehnte später. Das heißt, es ist tatsächlich ein Problem, das sehr viel später im Leben auftritt.
Okay, aber dann kann man ja dann dementsprechend dann die Vorsorgemaßnahmen, die dann an Tabletten oder wie auch immer dann zu nehmen, wenn es dann ganz ausgeprägt ist, und noch andere Dinge, Maßnahmen zu treffen.
Susanne, Patienten mit Hämophilie im hohen Lebensalter sind eine besondere Aufgabe.
Auf jeden Fall.
Es gibt ein paar andere Themen, die man ansprechen muss, aber die man sehr gut handeln kann.
Auf jeden Fall. Und deswegen bitte, wenn solche Dinge in den Alltag mit reinkommen, den Behandler bitte ansprechen. Es gibt für alles eine Lösung und auch eine gute Lösung.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.